Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Willkommen zu einer, zumindest in Teilen, Familiensendung. Wir sprechen über den Film Aftersun, der von einem Vater-Tochter-Urlaub in der Türkei erzählt. Und wir sprechen zu Beginn über das Mit- und Gegeneinander von Alt und Jung in unserer Gesellschaft. Außerdem geht es um die Klimaschutzbemühungen in der Musikbranche und wir werden an den Dichter Wulf Kirsten erinnern. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Das weiß der Volksmund. Alte Menschen sind Blockierer. Das sagt ein Drittel der Befragten einer Studie, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes heute veröffentlicht hat. Ältere Menschen seien Blockierer, die berufliche und gesellschaftliche Rollen zugunsten Jüngerer aufgeben sollten, so die Meinung der Studienteilnehmer. Und über die Hälfte von ihnen sind der Meinung, dass Senioren nicht entscheidend zum gesellschaftlichen Fortschritt beitrügen. Kein Respekt mehr vor dem Alter? Darüber habe ich mit dem Philosophen Andreas Brenner gesprochen von der Universität Basel. Er ist Autor des Buches Altern als Lebenskunst. Herr Brenner, überraschen Sie diese Ergebnisse?
Nein, überraschen können diese Ergebnisse nicht. Schockieren sollten sie natürlich schon. Sie überraschen mich insofern keineswegs, als wir in einer extremen Hypergeschwindigkeitskultur leben und in der kommen alle Lebensphasen am Rande unter Druck, also Kinder und alte Menschen passen nicht in dieses Leistungsverständnis und deshalb werden alte Menschen diskriminiert, wie sie es dort gerade in diesen Aussagen ja zum Ausdruck gebracht haben.
Genauso wie ich diesen Spruch, alt werden ist nichts für Feiglinge, im Ohr habe, habe ich aber auch im Ohr, Respekt vor dem Alter zu haben. Ist das eine alte, in Anführungsstrichen, Moralvorstellung, die vielleicht längst überholt ist? Also dieser Respekt vorm Alter gilt gar nichts mehr?
Nun, der Respekt vor dem Alter ist in den modernen Hochgeschwindigkeitsgesellschaften in der Tat sehr stark unter Druck geraten, weil alle Lebensformen unter einem bestimmten Leistungskalkül beurteilt werden und deshalb kann ich da auch nicht viel erkennen von Respekt gegenüber alten Menschen. Wenn, dann ist das höchstens in einer Art Alibi-Funktion.
Aber die Lebensleistung, die Lebensweisheit ist doch auch ein Parameter, das nicht selten, ja, ich will sagen, gute Ergebnisse hervorbringt. Was gilt dieses Lebensalter noch?
Es ist natürlich so, alte Menschen sind jungen Menschen in einigem natürlich unglaublich überlegen. Das ist keine Abwertung der jungen Menschen. Nur junge Menschen können nicht über diesen Schatz an Erfahrungen verfügen wie alte Menschen. Und die moderne Gesellschaft glaubt, dass sie auf diesen enormen Schatz verzichten könnte. Und das ist ein ganz großer Irrtum.
Ein großer Irrtum, sagen Sie. Und wenn ich Ihren Buchtitel lese, Altern als Lebenskunst, dann setzen Sie sozusagen zur Lebensweisheit noch die Lebenskunst hinzu. Was genau bedeutet das?
Nun, der Begriff der Lebenskunst ist ein alter Begriff aus der antiken Philosophie. Die antiken Philosophen gingen davon aus, dass man sein Leben gestalten muss, nicht einfach dem biologischen Gang sich ergeben sollte, sondern aus seinem Leben, eben wie es der Begriff sagt, ein Kunstwerk machen und dass man gegen diesen allgemeinen Trend einer Abwertung, man könnte auch sagen, Simone de Beauvoir hat das vor 60 Jahren ganz drastisch ausgedrückt, eine Art Vernichtung des alten Lebens, dass man sich dem entgegenstellt, behauptet, dass das Leben einen Wert hat und im eigenen Lebensvollzug diesen Wert auch zum Ausdruck bringt, indem man sich eben nicht versteckt, sondern darauf besinnt, dass man durchaus eine große Leistung nicht nur vollbracht hat, sondern immer noch erbringt.
Ich bleibe nochmal bei diesem Begriff Lebenskunst. Ist das eine Kunst, die man auch erlernen muss und kann?
Nun, in der Tat haben wir das sicher sehr stark verlernt, weil wir auf Effizienzen getrimmt wurden. Das gilt natürlich nicht nur für die alten Menschen, sondern auch für die Jungen, die das ja auch nicht mehr üben dürfen, weil auch sie sehr früh in Effizienzparameter hineingepresst werden. Und deshalb gilt es für uns alle, dass wir üben sollten, unser Leben und unser, das ist jeweils das ganz Individuelle, zu leben und in seinem Reichtum auch zum Ausdruck zu bringen.
Richten Sie sich mit diesem Plädoyer, Herr Brenner, an jeden Einzelnen von uns oder wem darf man sozusagen diesen Vorwurf machen, dass wir das verlernt haben?
Natürlich die Ökonomie, aber natürlich auch die Politik, die natürlich von der Ökonomie vor sich hergetrieben wird oder umgekehrt auch wieder Anreize an die Wirtschaft zurückspiegelt. Also es ist beidseitig.
Das sagt der Philosoph Andreas Brenner von der Universität Basel, Autor des Buches Altern als Lebenskunst. Wir sprachen über die Ergebnisse der Studie Altersbilder und Altersdiskriminierung, in Auftrag gegeben von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Vater, Mutter, Kind unter einem Dach. Diese märchenhaft althergebrachte Konstellation hat lange schon an Stabilität verloren. Bunter, vielfältiger ist das geworden, was man mittlerweile unter Familie versteht. Mit alleinerziehenden Vätern, Bonusmüttern, Stiefkindern und ganzen Patchwork-Clans. Entsprechend bunter und vielfältiger sind längst auch die Geschichten, die das Leben schreibt und von denen das Kino erzählen kann. So zum Beispiel in Aftersun, dem Spielfilmdebüt der schottischen Regisseurin Charlotte Wells. Autobiografisch inspiriert ist ihre Erzählung von einem Sommerurlaub in der Türkei. Die 11-jährige Sophie, deren Eltern sich früh getrennt haben, ist mit ihrem Vater auf Reisen. Bejubelt wurde dieser Film bereits auf diversen Festivals, von Cannes über München bis Toronto. Deshalb meine erste Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Soßland: Was erleben die beiden da Ende der 90er in diesem Ferienresort an der türkischen Riviera?
Ja, eigentlich erleben sie einen ganz normalen Urlaub, was man so macht im Urlaub. Man schläft lang, man geht an den Pool, man sonnt sich, man geht abends irgendwie was Gutes essen. Das machen die auch, aber es geht natürlich vor allem um das Verhältnis der beiden Vater-Tochter, die diese Quality-Time, wenn man so will, zusammen verbringen. Denn die sehen sich nicht oft. Die haben offensichtlich ein nahes Verhältnis, aber weil der Vater von der Mutter getrennt ist, ist dieser Urlaub eigentlich die einzige Möglichkeit, für ihn mal Vater zu sein und für sie die Tochter ihres Vaters zu sein.
Und wie sind die beiden miteinander? Ist das so ein klassisches Vater-Tochter-Gespann oder wer ist da sozusagen die führende Kraft?
Ja, in mancher Hinsicht ist die führende Kraft tatsächlich die Tochter, denn die aktiviert den Vater. Der Vater ist, wir merken das mit der Zeit, dass er ist so merkwürdig passiv. Und was wir dann schon mitbekommen ist, dass er jemand ist, der mit sich selber hadert, der nicht damit zufrieden ist, sowohl mit seiner Vaterrolle, der ist relativ jung, wurde sehr früh Vater, und auch nicht mit seinem Leben sonst. Der ist aus Schottland weggezogen, er weiß nicht ganz genau, was er machen soll, ob eigentlich sein Leben schon vorbei ist, ob er nochmal neu anfangen kann. Insofern ist er in der Midlife-Crisis. Und die Tochter, die wird gerade erwachsen. Die lernt durch den Vater natürlich die erwachsene Welt kennen. Die beobachten auch andere Menschen, die in diesem Hotel sind. Die reden ganz viel miteinander. Aber es ist vor allem ein Film, der atmosphärisch sehr stark ist und der einfach auch über die Stimmung sich mitteilt.
Über die Stimmung, aber ich habe auch gelesen in einer Vorankündigung, es gäbe mehrere filmische und zeitliche Perspektiven. Wie sieht dieser Film aus?
Ja, der sieht sehr interessant aus. Die, die nicht ganz jung sind, die werden sich an all das erinnern. Polaroid gibt es ja noch heute, aber früher gab es auch diese DV-Kameras. Also bevor man mit dem Smartphone sich gefilmt hat, hat man das mit so kleinen tragbaren Kameras gemacht. Und das Ganze spielt in den 90ern, Sie haben es gesagt. Das heißt, wir erleben hier körnige Bilder, die ganz offensichtlich auch bei uns Zuschauern sowas wie Erinnerungen evozieren. Darum geht es. Es geht schon um diese Aufzeichnungsmaschinen auch, die verschiedenen, und um die Art und Weise, wie die auch unsere Erinnerungen prägen. Denn zum Beispiel sind die Bilder dieser DV-Kamera ganz andere Bilder als die der Polaroids. Und dann gibt es auch so, ich weiß nicht genau, wie die technisch aufgenommen sind, es gibt so Sequenzen, die sind vielleicht Träume der jungen, 11-jährigen Sophie. Vielleicht ist das auch ein Blick in die Zukunft. Jedenfalls sieht man sie da als erwachsene Frau, die selber Mutter ist.
Aber im Zentrum steht das Kind, also die 11-Jährige und der Vater. Wenn nur so zwei ProtagonistInnen im Zentrum eines Filmes stehen, dann müssen die auch schauspielerisch entsprechend stark sein, oder?
Ja, die sind sehr stark. Es sind sicher Entdeckungen. Der männliche Schauspieler ist auch nominiert gewesen für den Europäischen Filmpreis, wo ansonsten der Film so ein bisschen zu kurz kam, fand ich. Denn es ist ja immerhin ein Debüt. Wir haben hier mit Charlotte Wells, der Regisseurin, eine erst 35-jährige Frau, eine Schottin, die wirklich einen ganz tollen und einen sehr reifen Erwachsenenfilm gemacht hat. Man kannte sie schon so ein bisschen als Kurzfilmregisseurin, aber das ist eben jetzt der erste Langfilm.
Ja, Sie sagen gerade, man kannte sie schon als Kurzfilmregisseurin. Was muss man über Charlotte Wells noch wissen? Jahrgang 1987 ist sie.
dass sie in ihren kurzen Filmen auch immer schon von der Familie erzählt hat, dass sie sich also offenbar wirklich für Familien interessiert und dass sie eine große Filmemacherin ist, die sehr poetisch arbeiten kann und einfach einen tollen Film gemacht hat.
Einen tollen Film. Also Sie empfehlen uns After Sun unbedingt.
Ja, unbedingt, auf alle Fälle.
Rüdiger Suchsland, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, weiter geht's bei uns mit Musik und wir hören, wie soll man es anders machen? Am besten ein bisschen Bach. Wohltemperiert haben es Musikerinnen und Musiker am liebsten. Nicht bitterkalt, dann werden die Finger steif. Nicht zu warm, denn sonst tropft der Schweiß. Wie gesagt, am liebsten wohltemperiert und das nicht nur bei Bach. Musikalische Klimasorgen aber beschränken sich nicht mehr auf Probenarbeit und Konzertauftritte. Die Musikszene, vom großen Orchester über die kleine Konzertbühne bis hin zum vielreisenden Opernstar, auch die Musikbranche hat die Sorge um unser aller Zukunft bei Hitze, Dürre und Extremwetterlagen erreicht. Wo und wie setzt man sich aber ein für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Musikszene? Dazu hat das Deutsche Musikinformationszentrum recherchiert. Das MIZ ist Auskunfts- und Dokumentationsstelle zum Musikleben in Deutschland und gehört zum Deutschen Musikrat. Geleitet wird es von Stefan Schulmeistrat, der auch das Projekt Zukunftsmusik Klimaschutz verantwortet. Darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Schulmeistrat, das Wort Zukunftsmusik, das macht mich ja so ein bisschen stutzig. Hinkt die Musikbranche in Deutschland der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung hinterher? Das Bewusstsein ist zwar da, aber die konkreten Aktionen, die lassen auch so ein bisschen auf sich warten?
Ja und nein. Also zunächst mal muss man ja sagen, dass ökologische Nachhaltigkeit jahrzehntelang ein Nischenthema im Kulturbereich war. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert, eben auch im Musikleben. Es hat ein Umdenken stattgefunden und heute ist das Thema Nachhaltigkeit, also mit all seinen Dimensionen, ökologisch, ökonomisch, sozial, ein ganz zentrales Thema für viele Akteure im Musikleben. Und genau diese Entwicklung, also die Herausforderungen, aber genauso die Maßnahmen und Initiativen, die damit verbunden sind, will das Musikinformationszentrum mit seinem neuen Überblicksangebot beleuchten.
Ja und nein, haben Sie gerade gesagt. Die Musik ist doch aber eigentlich auch so ein bisschen Klimasünder, oder? Viele Reisen, große, nicht immer klimafreundliche Gebäude. Also es gibt in der Musikbranche schon viel zu tun.
Ja, die Herausforderungen sind sehr unterschiedlich. Wir wollten unseren Fokus ganz bewusst genreübergreifend anlegen. Das heißt, Sie können bei uns erfahren, welche Herausforderungen Clubs sich gegenübergestellt sehen, welche Herausforderungen bei Festivals, bei Opernhäusern oder bei Orchestern da sind. Und in der Summe muss man sagen, sind es sehr unterschiedliche Herausforderungen, auch wenn es natürlich viele Überschneidungen gibt. Nehmen wir ein Beispiel bei den Festivals im populären Musikbereich. Ist Müll ein ganz großes Problem, ja? Auch das Thema Mobilität. Nach einer Fanumfrage, die wir recherchiert haben, reisen rund 83% der Besucher eines populären Musikfestivals mit dem PKW an. Auch das sind natürlich ganz andere Größenordnungen als bei klassischen Musikfestivals. Dahingegen, bei Klassikmusikfestivals haben wir zum Beispiel die Herausforderung von reisenden Künstlern. Und das geht ja weiter im Klassikbetrieb bis hin zu Orchestern und Opernhäusern, wo man sich heute wirklich sehr genau überlegt, wie man Tourneen macht. Meist sind sie ja wirtschaftlich sinnvoll, aber sind sie künstlerisch auch wirklich notwendig? Wie kann man die Reiseplanungen optimieren? Da hat ein Umdenken stattgefunden und dieses Umdenken ist mittlerweile auch bei den Musikverbänden angekommen und natürlich eben auch bei der Politik.
Wenn man es also ernst nimmt mit dem Klimaschutz, müsste sich das Musikleben in Deutschland dann doch verändern, nach dem, was Sie gerade geschildert haben. Ist die Musikbranche dazu bereit?
Ja, sie ist dazu bereit. Wir haben viele Initiativen und Projekte vorgestellt, die wirklich Leuchtturmcharakter haben. Und wir sehen aber gleichzeitig auch, dass die Kulturpolitik jetzt reagiert. Wir sehen es ganz deutlich in der Bundespolitik mit der grünen Kulturstaatsministerin, dass reagiert wird, dass auch Forderungen gestellt werden. Es gibt ein neues Referat bei der BKM, also der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, für Nachhaltigkeit. Es gibt viele Projekte, die gefördert werden und auch auf Länderebene nimmt es einen immer größeren Stellenwert ein.
Klingt alles vorbildlich und wunderbar in Bewegung, aber wir wissen auch, dass Forderungen in puncto Klimaschutz nicht sehr viel bringen. Mit der Freiwilligkeit kommt man ja meistens nicht so wirklich weiter.
Ja, das ist leider wahr. Dagegen kann man auch nichts sagen. Trotzdem denke ich, dass von beiden Seiten aus jetzt Entwicklungen zu beobachten sind. Also sowohl von den Kulturinstitutionen selbst als auch von der Politik. Und im besten Fall treffen die sich jetzt.
Bei Ihren Recherchen sind Sie auf ein Projekt oder eine Initiative gestoßen, von der Sie sagen würden, davon, genau davon brauchen wir mehr, sowas, was man gerne Best Practice nennt?
Also ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, ist die Initiative Orchester des Wandels. Das ist ein Zusammenschluss, der sich aus OrchestermusikerInnen gegründet hat, die das Thema Klimaschutz sich zu eigen gemacht haben. Und mittlerweile sind viele Orchester Mitglied dieses Netzwerks und es gibt eine große Diskussion in Orchestern und Arbeitsgruppen, Fortbildungen, die helfen sollen, diesen Transformationsprozess weiterzubringen. Wie zum Beispiel Musikinstrumentenbau. Wie nachhaltig ist der Musikinstrumentenbau, wie kann man neue Entwicklungen auch fördern. Man setzt sich ein auch für Klimaschutzprojekte in anderen Ländern und versucht so auch ein Stück weit die eigene Klimabilanz zu optimieren.
Stefan Stuhlmeistrate, Leiter des Deutschen Musikinformationszentrums. Den Fokus Zukunftsmusik Klimaschutz finden Sie im Netz unter miz.org. Kurz vor der Sendung hat uns die Nachricht erreicht, dass der Dichter und Herausgeber Wulf Kirsten gestorben ist. 1934 in der Nähe von Meißen geboren, lautet der Titel seines bekanntesten Lyrikbandes Erde bei Meißen, erschienen im Jahr 1986. Die Landschaft, ein großes Thema von Wulf Kirsten. Lange Jahre lebte er in Weimar.
Ich hatte mein Thema, als ich hierher kam. Das Thema war eben die Landschaft um Dresden, sächsische Landschaft. Und ich habe also erst hier auch eigentlich aus der Distanz dann die Möglichkeiten gehabt, in einer Scharfeinstellung mich auf den Gegenstand dann einzustellen und ihn poetisch zu bewältigen.
Eine poetische Scharfeinstellung. Über Wulf Kirsten, der gestern gestorben ist, möchte ich jetzt mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger sprechen. Herr Böttiger, wofür, ich habe gerade die Landschaft schon angesprochen, aber wofür war Wulf Kirsten bekannt, wofür war er wichtig?
Es ist tatsächlich seine Sprache, die vor allem über Natur, Landschaft, diese konkrete Landschaft bei Meißen, Kliphausen heißt der Ort, in dem Wulf Kirsten aufgewachsen ist. Diese Landschaft beschreibt er immer wieder, umkreist sie und sein Thema ist die Bearbeitung des Menschen, der Natur und Landschaft trägt von daher auch die Züge der Industrialisierung, der Tätigkeit des Menschen, der Eingriffe des Menschen in die Natur. Und seine sperrige, widerspenstige Sprache konnte man von daher auch politisch deuten, obwohl er selten konkret politisch wurde.
Das klingt geheimnisvoll. Was genau meint das, dass man sie deuten konnte politisch? Auf welche Art und Weise?
Er hat sich in der DDR sehr zurückgehalten, hatte immer so die Aura des Solitärs, der lange Lektor beim Aufbauverlag in Weimar war, sich Klassikern widmete, sich der Literaturgeschichte widmete und sich nie an diesen konkreten, akuten politischen Debatten in der DDR beteiligt hat. Er hat seine Gedichte sprechen lassen und er hat vor allem auch als Herausgeber, das kennzeichnet ihn, glaube ich, dass er in der Literatur lebte, vor allem in der Literaturgeschichte lebte. Er hat Bände herausgegeben über deutschsprachige Erzählungen in drei Bänden oder Gedichte in deutscher Sprache von Nietzsche bis Celan. Und dieses Verkriechen in die Literaturgeschichte, dieses Aufstöbern von geheimen Schätzen, das habe ich einmal sogar selber gemerkt, als die Akademie für Sprache und Dichtung eine Frühjahrstagung in der Ukraine hatte. Da waren wir im Ort Ivano-Frankivsk. Den kannte niemand, Ivano-Frankivsk. Und plötzlich sagte jemand, das ist das frühere Stanislau. Und Wulf Kirsten reagierte auf dieses frühere Stanislau ganz emphatisch. Das war die Landkarte, in der er gelebt hat, die Literaturgeschichte. Und in seinen Gedichten merkt man so einen Anklang an alte Naturbeschreibungen, im Grunde seit dem 18. Jahrhundert. Vor allem die Sperrigkeit, der Nominalstil. Also ich kann kurz auf den Schluss seines berühmten Gedichts Die Erde bei Meißen zu sprechen kommen, da merkt man, wie sein Tonfall war, abseits der akuten DDR-Literatur 1986. Die grasigen Senkten von Rindern gefleckt am helllichten Tag zur Saatzeit im Hügelland, ich auf der Erde bei Meißen. Das heißt, Es war eine Zeitgenossenschaft, aber eine unerwartete.
Wie ist die Bedeutung von Wulf Kirsten denn für die Literaturlandschaft? Den Aufbauverlag haben Sie genannt. Und wie Sie es gerade beschrieben haben, klingt er geradezu nach einem Literaturwissenschaftler. Wie ist die Bedeutung von Wulf Kirsten für die Literaturszene zu beurteilen?
Er war ein Förderer auch junger Autoren. Er hat in Weimar dann gerade in den letzten Jahren, seit den 90er Jahren, eine Thüringen-Bibliothek geschaffen. Und ich glaube, mich nicht zu täuschen, wenn ich sage, dass Lutz Seiler zum Beispiel eine Entdeckung von Wulf Kirsten ist. Die erste Veröffentlichung von Lutz Seiler war in einem kleinen Faltblatt dieser Thüringer Literaturpflege von Wulf Kirsten. Also er war einer, der die Literaturgeschichte verkörpert hat und von daher auch eine stille Autorität.
Eine stille Autorität, und in den vergangenen Jahren war es still um ihn geworden?
Er ist ja im hohen Alter gestorben, aber er war immer präsent, also bei den Tagungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, beim Büchnerpreis war er immer da. Und er war eine Art graue Eminenz, auch eine wirklich moralisch aufrichtige Gestalt aus der DDR. Er war in Weimar, hat er sich im Neuen Forum in der Zeit 89-90 sehr stark engagiert, sich dann aber aus der Politik wieder ein bisschen resigniert zurückgezogen im Laufe der 90er Jahre, aber seine moralische und literarische Autorität war sehr groß.
Das war der Literaturkritiker Helmut Böttiger zum Tod des Dichters Wulf Kirsten. Gestern ist er in der Nähe von Weimar im Alter von 88 Jahren gestorben. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Böttiger.
Danke Ihnen.
Gestern hatte schon das Lindenmuseum in Stuttgart Benin-Bronzen offiziell an Nigeria zurückgegeben. Heute folgt das Raudenstrauch-Jost-Museum in Köln nach. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
92 Benin-Bronzen hatte das Rautenstrauch-Jost-Museum in seinem Besitz und sie alle gehören jetzt wieder Nigeria. Drei von ihnen sollen noch in diesem Monat dorthin zurückgebracht werden, weitere 52 dann schrittweise. 37 Benin-Bronzen dürfen als Leihgabe 10 weitere Jahre in Köln bleiben. In Nigeria wartet auf die Masken und Figuren das Edo Museum of West African Art, das 2024 eröffnet werden soll. Die Benin-Bronzen waren Ende des 19. Jahrhunderts von der britischen Armee geraubt worden. Rund 1100 davon befinden sich heute in deutschen Museen. Letztes Jahr hatten sich Deutschland und Nigeria über die Rückführung der Objekte geeinigt. Schürmann war ein großer Architekt. So einfach und so deutlich fasst es heute Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung zusammen. Er und andere haben den Architekten, dessen Tod gestern bekannt wurde, gewürdigt. Als Baumeister des Rheinlands wird Joachim Schürmann in der Frankfurter Allgemeinen bezeichnet. Sein Werk als klar, sachlich, vielseitig und poetisch. Schürmann, 1926 in Viersen geboren, war vor allem durch den Schürmann-Bau in Bonn bekannt geworden. Er schuf aber auch Schulen, Kranken- und Wohnhäuser und arbeitete an Kirchen, wie zum Beispiel in Köln, wohin er Mitte der 50er kam.
Was das Wichtigste ist, wenn ich zurückdenke an die Zeit, war, dass die Gesellschaft irgendwie jünger war. Nicht nur an Jahren, ich meine, sie war freier und sie war fröhlicher, irgendwie auch verliebter, jedenfalls aufregender. Und trotzdem zufriedener, vertrauensvoller und vor allen Dingen fairer als heute.
Joachim Schürmann über die Nachkriegsjahre in Köln. Was wir alle schon lange wussten, hat jetzt das Statistische Bundesamt mit konkreten Zahlen bestätigt. Im ersten Corona-Jahr 2020 sind die Besucherzahlen in Kulturstätten drastisch eingebrochen. Kinos verzeichneten in diesem Jahr mehr als 2/3 weniger Besucherinnen und Besucher als im Jahr davor. Und auch Museen hatten rund 60% weniger Besucherinnen als im Jahr davor. Der Rückgang lag daran, dass Kulturstätten teilweise komplett geschlossen waren oder es restriktive Zugangsregeln gab. Für 2021 sieht es laut Statistischem Bundesamt für die Kinos bisher nach einer leichten Erholung aus. Für Museen und Theater gibt es noch keine Zahlen. Nicht nur die Kinos, auch die Berlinale hofft natürlich für nächstes Jahr auf volle Säle nach 2 Pandemieausgaben in den letzten Jahren. Für die Spielstätten setzt sie dabei dieses Mal auf Veränderungen. Der Friedrichstadtpalast zum Beispiel soll nicht bespielt werden, weil dort Umbaumaßnahmen stattfinden, die wohl nicht verschoben werden konnten. Stattdessen kommt die Verti Music Hall als neuer Ort dazu. Und da das Cinemax am Potsdamer Platz die Sitzplatzanzahl in den Sälen reduziert hat, sollen Veranstaltungen von dort in andere Kinos verlegt werden. Insgesamt, so betonte die Festivalleitung, soll der Berlinale Palast am Potsdamer Platz aber das Herzstück des Festivals bleiben.
Hanna Kohn, herzlichen Dank für diese Kulturmeldungen. Der Bundestag hat sein Okay gegeben zu den Strom- und Gaspreisbremsen. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.